Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 41. Aktion Start herzsicher beim DFB-Finale. Wie Fußballfans zu Lebensrettern werden. Eine neue Kampagne der Björn Steiger Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit der Björn Steiger Stiftung. Am kommenden Samstag blickt ganz Fußball Deutschland nach Berlin, denn im Olympiastadion treffen die diesjährigen Finalisten des DFB-Pokals aufeinander im Finale, nämlich der VfB Stuttgart und der bislange Drittligist Arminia Bielefeld, der sich jetzt gerade am Ende auch für die zweite Liga qualifiziert hat. In diesem Jahr geht es aber nicht nur um Tore und um Trophäen, sondern auch um Leben und um Überleben. Denn gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund und der Deutschen Herzstiftung startet die Björn Steiger Stiftung eine wegweisende Kampagne in Zusammenarbeit mit Fußball und denen, die es machen. Herzsicher für mehr Wissen, Mut und die Bereitschaft zu helfen bei Wiederbelebungsmaßnahmen im Notfall. Und ich freue mich ganz besonders, in dieser Podcast-Folge zu sprechen mit Pierre-Henrik Steiger, dem Präsidenten der Björn Steiger Stiftung, über die Idee hinter der Aktion, über prominente Unterstützer und Unterstützerinnen und darüber, warum der Fußball eine Schlüsselrolle spielt, wenn es darum geht, unser Land herzsicher zu machen. Vielen Dank, Herr Steiger, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Immer wieder gern.
Herr Steiger, wie kam es denn zu dieser Idee rund um das DFB-Pokalfinale, eine so große Kampagne für Wiederbelebung und Herzsicherheit zu starten?
Also die Idee ist eigentlich genau genommen ja schon vor 2 Jahren gestartet. Das heißt, da haben wir schon das allererste Mal beim DFB angeklopft und waren dann eben vor allen Dingen im Dialog mit Bernd Neuendorf als DFB-Präsident. Und ich habe damals eben versucht klarzumachen, wir als Stiftung und auch viele andere Hilfsorganisationen bearbeiten ja dieses Thema, die Bevölkerung zu sensibilisieren, sich in Herzdruckmassage ausbilden zu lassen, seit mittlerweile über 25 Jahren. Und wenn wir uns das mal im europäischen Vergleich angucken, dann muss man sagen, wir haben uns allesamt sehr viel Mühe gegeben, aber wir kommen bei weitem immer noch nicht an diese Quoten und Zahlen heran, wie wir es im europäischen Ausland sehen. Und das ist eigentlich sehr ernüchternd. Also ich habe dann auch tatsächlich sehr selbstkritisch damals gesagt, man müsste fast sagen, eigentlich bei Lichte betrachtet, müssen wir sagen, wir haben viel investiert und eigentlich sind wir gescheitert, weil wir einfach nicht die Durchdringung bekommen haben. Und mein Fazit war zu sagen, ich glaube, in Deutschland rein gesellschaftlich betrachtet ist immer noch der Fußball das Vehikel, was die Masse an Menschen tatsächlich in Deutschland erreicht. Und deshalb war meine Bitte an den DFB, ob der DFB uns nicht behilflich sein könnte, in diesem Themenfeld die Menschen einfach stärker zu sensibilisieren, dass sie sich tatsächlich in Herzdruckmassage schulen und ausbilden lassen. Und diesem Gedanken, dem wurde eigentlich sehr, sehr schnell zugestimmt und wie dem dann halt immer so ist, da gibt's dann einige Prozesse, weil jetzt sieht es natürlich im Finale ganz easy aus und wow, da gibt's ganz viele Aktionen und Werbespots und was auch immer drumherum. Aber ja, das braucht wirklich langen, langen Vorlauf, weil da ganz, ganz viele Player im Boot mitsitzen, die da überall mit zustimmen müssen. Das ging schon einmal weiter auch über die einzelnen Landesverbände, die Fernsehanstalten haben dann ihre Gremien, die dem auch nochmal zustimmen müssen, dass das eben so mitgesendet werden kann. Und dementsprechend war es ein sehr, sehr langer vorbereitender Prozess, sehr intensiv, sehr, ich sag mal, auch nervenaufreibend an der einen oder anderen Stelle. Und ich gebe zu, wir konnten nicht alle Ideen umsetzen, die wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben, weil es dann doch irgendwo mal wieder Grenzen gegeben hat. Ich muss aber sagen, weniger von Seiten des DFB, sondern es hatte was zum Teil auch mit Rechtevergaben und so weiter zu tun. Aber jetzt haben wir, glaube ich, ein richtig tolles Paket. Und dieses Paket heißt, dass eben jetzt mit Start dieses DFB-Pokalfinales der DFB in die Kommunikation einsteigt. Leute, lasst euch bitte ausbilden. Und in dem Kontext haben wir eine gemeinsame Plattform eben entwickelt, wo man einfach sich um Trainings, ich sage jetzt nicht bewerben kann, sondern sie einfordern kann. Denn wir haben so ein bisschen das Prinzip umgedreht, zu sagen, wir haben auf dieser Internetseite mit herzsicher.de einfach Trainer, die bereit sind zu sagen, ja, wenn uns jemand sagt, ab einer Gruppengröße von 8 Personen, dann sollen die Personen sagen, wann sie gerne trainiert werden wollen und an welchem Ort sie trainiert werden wollen. Und der Trainer kommt mit den Puppen dann an diesen Ort. Also wir haben das eigentliche Prinzip umgedreht. Nicht wir sagen, wann Trainings sind, sondern die sich ausbilden lassen wollen, die geben im Prinzip Ort und Uhrzeit und Datum vor. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen noch die wirkliche Umkehrung der bisherigen Prinzipien. Und ich hoffe, dass wir damit die Hemmschwelle noch weiter runterkriegen und dass wir hier viele 100.000 Menschen in, ich sag mal, mindestens in einem Jahr tatsächlich durch diese Maßnahme näher an dieses Thema rankriegen und die Bevölkerung hochsensibilisiert bekommen.
Also handfeste Maßnahmen, die dahinterstehen, auch sehr, sehr wichtig. Alle 8 Minuten, so sagt die Statistik, stirbt in Deutschland jemand an dem plötzlichen Herztod. Das sind rund 60.000 Menschen pro Jahr und viele von denen könnten gerettet werden. Woran liegt es eigentlich, Herr Steige, dass im europäischen Vergleich Deutschland bei der Laienreanimationsquote so hinterherhängt?
Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Und diese Mentalitätsfrage glaube ich auch, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, dass man in den, ich sag mal, in den letzten 30, 40 Jahren einen Fehler gemacht hat. Man hat in den ganzen Erste-Hilfe-Kursen den Menschen unglaublich viel Wissen versucht zu transportieren. Wir sind dann immer Weltmeister, wir wollen den Leuten alles irgendwie beibringen. Und ich glaube, das war auf der einen Seite zu viel und wir haben damit mit diesem ganzen Wissen die Leute noch mehr verunsichert. Und immer dieser Gedanke, oh Gott, ich könnte was falsch machen, der liegt irgendwie tief verankert in der deutschen Seele. Und bevor ich was falsch mache, mache ich lieber erstmal gar nichts, weil dann habe ich schon nichts falsch gemacht. Und wir sagen immer, und genau der Punkt ist es dann, der am meisten falsch gemacht hat. Denn einfach nichts tun ist der größte Fehler. Und man kann bei der Herzdruckmassage nicht wirklich viel tun, weil wenn man gar nichts tut, kann er nicht leben. Und dementsprechend jede Maßnahme ist erstmal hilfreich. Und darauf fokussieren wir uns. Das heißt auch, wir haben uns in unseren Trainings tatsächlich jetzt ganz massiv, fast ausschließlich nur noch auf die Druckmassage fokussiert. Also das heißt, für die Laien lassen wir auch die Beatmung schon seit einigen Jahren weg, weil auch das Thema Beatmung für viele Laien so ein Hemmschuh ist, wo sie sagen, oh Gott, ich will dem jetzt nicht in die Nase oder in den Mund pusten müssen.
Und ist so, nicht? Das ist etwas, was viele Menschen doch abhält. Keiner redet drüber, aber es ist wahrscheinlich, sie würden es nicht sagen, wenn es nicht erwiesen wäre, eine Hemmschwelle für viele Menschen, wenn sie dann denken, sie müssten noch Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung machen.
Ja, das ist es. Und unser Kooperationspartner, mit dem wir ja sehr eng zusammen sind, nämlich die Deutsche Herzstiftung, die haben da auch tatsächlich Untersuchungen zugemacht und kommen da schon seit längerer Zeit zur selben Erkenntnis. Wir haben sozusagen nur subjektiv gefühlt. Die Herzstiftung kann das objektiv auch noch untermauern, dass dem das tatsächlich so ist. Und daher ist das jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, Beatmung fällt erstmal raus, weil der Restsauerstoff im Körper eigentlich soweit noch ausreicht, bis in der Regel tatsächlich der Rettungsdienst dann auch vor Ort ist. Aber es kommt darauf an, dass eben jede Sekunde genutzt wird, sofort zu drücken, den Kreislauf einigermaßen wieder in Gang zu kriegen, also zumindest die Blutzirkulation in den Gang zu kriegen. Und daher ist das für uns schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir glauben, dass wir mit dieser Maßnahme eben die Leute doch mehr motivieren können, dass es dann in diese Richtung geht und dass da jetzt wirklich viele auch tatsächlich Hand anlegen. Und genau der Witz ist, im Ausland gibt es eben diese Hemmschwelle nicht. Die Leute trauen sich viel eher. Die haben einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema. Nehmen Sie die skandinavischen Länder, bei denen ist das irgendwie schon immer gelernt, weil die wissen, bei uns dauert die Rettung länger als woanders, weil große Landflächen, sie müssen sich irgendwie gegenseitig selber helfen.
Das dauert länger, bis der Rettungswagen da sein kann, irgendwo im Norden von Norwegen oder Schweden oder sonst wo.
Genau.
Oder?
Das heißt, die haben einfach deutlich längere Zeiten, aber das ist bei denen schon immer gelernt und deshalb haben die einen ganz anderen Impuls, als der eben bei uns in Deutschland der Fall ist. Und deshalb müssen wir da hart dran arbeiten. Und ich denke und ich hoffe, dass dieses Thema, wie gesagt, über den Fußball transportiert werden kann, weil, das muss man auch klar sagen, gerade auch der Fußball das Vehikel ist, was den Leuten die Bedeutung des Herztodes auch nahegebracht hat. Ich meine, der prominenteste Fall war Eriksen bei der Europameisterschaft, als er mitten auf dem Platz hier am Spiel für jeden sichtbar den Herztod erlitten hat und sofort reanimiert wurde und dementsprechend überlebte und heute ja tatsächlich wieder Fußball spielen kann. Ich meine, bei der EM diesen Jahres, das war ja das Highlight, oder im letzten Jahr, als 24, war ja das Highlight, dass Eriksen sogar wieder ein Tor geschossen hat bei der Europameisterschaft.
Großartig.
Wirklich emotional großartiger Moment. Und es passiert halt tatsächlich auch im Fußball einige Fälle, die dann eben publik werden. Viele sind der Meinung, oh, das ist überproportional, doch sicherlich. Nein, ist es nicht. Also statistisch fallen die Fußballer jetzt nicht mehr auf als in anderen Personenkreisen. Aber da sind halt die Scheinwerfer drauf gerichtet und die Kameras und deshalb wird es eben schneller wahrgenommen. Und genau diese Wahrnehmung, die versuchen wir jetzt zu kanalisieren für uns und dieses Thema. Und wir freuen uns gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung jetzt, dass wir das hier mit dem DFB tatsächlich so nach vorne treiben können.
Sie haben es zweimal erwähnt, den Kooperationspartner neben dem DFB, die Deutsche Herzstiftung mit Sitz in Frankfurt am Main. Was war der Impuls, die Herzstiftung mit ins Boot zu holen für Sie?
Der Impuls war eigentlich ganz simpel. Punkt 1, es war uns eigentlich klar, ein solches Projekt in der Form alleine für uns ist schwierig, sondern es braucht schon einen Partner. Und wir können, ich sage jetzt mal, viel im Operativen und die Herzstiftung kann noch sehr viel sozusagen aus der wissenschaftlichen Ecke dazu beitragen, hat ihre eigenen Netzwerke auch noch mit dazu. Und deshalb haben wir im Sommer letzten Jahres tatsächlich eine gemeinsame Kooperation miteinander geschlossen, die ist dauerhaft, also die ist auch nicht nur auf dieses DFB-Projekt fokussiert, sondern die betrifft generell dieses ganze Themenfeld. Also das heißt, wir haben innerhalb des letzten Dreivierteljahres mit der Herzstiftung hier wirklich sehr, sehr massiv unsere Zusammenarbeit auf vielen Ebenen ausgebaut. Das ist sehr fruchtbar, glaube ich, für beide Seiten vor allen Dingen auch. Und vor allen Dingen stellen wir eines fest, und zwar die Wahrnehmung, wenn zwei Stiftungen gleichzeitig versuchen, ein Thema zu platzieren, dann ist immer die gegenüberliegende Seite deutlich offener, weil es eben kein Exklusivbereich für nur eine Organisation ist. Und mit zwei Stiftungen, und wir sind im Stiftungsbereich, sind es die beiden Stiftungen in Deutschland. Also das heißt, damit decken wir den größten Teil im Prinzip ab. Oder ich sage es mal andersrum, uns ist keine dritte Stiftung bekannt, die dieses Themenfeld ansonsten mitbearbeitet oder zumindest nicht in der Konsequenz, wie wir beide das jetzt tun. Und somit ist es für jeden anderen Partner deutlich einfacher auch zu sagen, ja, da kann ich mich jetzt noch zusätzlich mit engagieren, das passt. Da gehen uns auch in den Ministerien seither deutlich schneller die Türen mit auf. Also das heißt, wir haben auch schon Reaktionen, vor allen Dingen in den Kultusministerien, wo jetzt auch die Ministerien sagen, wir wollen das jetzt fest in den Schulunterricht platzieren und wir eben da auch jetzt federführend für sehr viele Tausende von Schulen in Deutschland eben auch für die Ausbildung, das Handling, Training und so weiter bereits heute schon mitverantwortlich sind. Und das funktioniert jetzt besser. Also wie der tolle Spruch immer mit gemeinsam sind wir stärker, der trifft hier voll und ganz zu. Und vor allen Dingen, weil wie gesagt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Stiftungen, also die ganzen Kollegen untereinander, das ist wirklich wie Zahnräder, die da ineinander reingreifen. Das ist ganz, ganz tolles Miteinander. Und wir haben beide Seiten unsere ganz, ganz große Freude an diesem Projekt, an dem Gesamtprojekt herzsicher mit allem, was dazugehört. Und wir gucken sehr, sehr positiv und zuversichtlich in die Zukunft.
Herr Steiger, was war eigentlich der Auslöser, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir müssen hier bei diesem wichtigen Thema doch nochmal was Neues versuchen? Die Björn-Steiger-Stiftung kümmert sich ja auch schon seit langem sehr vorbildhaft, genauso wie die Herz-Stiftung, um dieses Thema, dieses wichtige Thema. Sie haben es beschrieben. Aber Sie haben jetzt nochmal gesagt, ich will hier einen großen Fokus drauf setzen. Ich möchte gerne, dass mehr Menschen erreicht werden, dass wir in Europa nicht mehr Schlusslicht sind bei der Reanimation, sondern hier auch nach vorne kommen. Deswegen haben Sie das Ganze auch mit sehr viel Mut und auch mit sehr viel Werfe vorangetrieben und eben Allianzpartner gesucht, wie die Herz-Stiftung und den DFB. Aber was war für Sie so der ausschlaggebende Moment vor, ja, 3 Jahren zu sagen, ich gehe hier nochmal, um das Wort mal zu gebrauchen, all in?
Es ist tatsächlich all in, und zwar, ich kann sagen, was es war. Also unsere Stiftung hat ja das ganze Thema vor allen Dingen mit der Laiendefibrillation und den ganzen Laiendefis im Jahre 2000, 2001 überhaupt als erste Konsequenz damals gestartet. Also das heißt, wir waren tatsächlich der Vorreiter in Deutschland und alle anderen sind uns dann sozusagen erst gefolgt.
Ich glaube, das muss man nochmal deutlich machen. Also die Steiger-Stiftung waren die ersten, die eine flächendeckende Ausstattung mit Defis, mit Defibrillatoren, also diese Geräte, das wissen die medizinisch Erfahrenen hier, die mittlerweile in vielen Sportheimen und Sportstätten und auch in öffentlichen Gebäuden sind, um bei Herzflimmern oder was als Herzstillstand wahrgenommen wird, das Herz wieder in Gang zu setzen, um hier mit einem elektrischen Impuls dann eben entsprechend wieder den Menschen zu bewegen, selbstständig wieder zu atmen und dergleichen. Aber da waren die Björn-Steiger-Stiftung die ersten, die das flächendeckend auf den Weg bringen wollten und das auch entsprechend gemacht hat.
Ja, genau. Und zwar dazu muss man jetzt mal historisch noch mal ganz kurz zurückschrauben. Als wir das ganze Thema starteten, war die Laiendefibrillation in Deutschland sogar gesetzlich verboten. Sie durfte nicht stattfinden, weil Defibrillieren war eine rein ärztliche Tätigkeit. Und dementsprechend haben wir erstmal den politischen Druck aufgebaut. Das war damals mein Vater, der da massivst nach vorne gegangen ist. Und man hat es dann eben geschafft. Also ich glaube, es war dann ab dem Jahre 2004 wurde es dann, also am Anfang wurde es erst noch geduldet, dass Laien defibrillieren. Und es war 2004, 2005, wo dann eben auch der Gesetzgeber, damals war noch Ulla Schmidt, Bundesgesundheitsministerin, tatsächlich mit der Entscheidung kam, wir nehmen das jetzt weg, weil die ganzen AED-Geräte für Laien, die sind sicher, die können angewendet werden, da braucht es keinen Mediziner. Aber das war damals tatsächlich erstmal die Ausgangslage, dass es tatsächlich gar nicht erlaubt war. Und das nächste war, diese AED-Geräte, also ich kann mich selber noch an die Zeiten erinnern, da wurde in ganz Deutschland von allen Herstellern zusammen weniger als 150 Geräte pro Jahr verkauft, von allen zusammen. Und zum damaligen Zeitpunkt hat noch ein AED-Gerät zum Teil über 15.000 D-Mark gekostet. Und mein Vater ist damals hergegangen und hat den Herstellern eine Abnahmegarantie zugesichert von pro Jahr 1.500 Geräten. Das heißt eine Verzehnfachung dessen, was alle zusammen bisher verkauft haben, unter der Vorgabe, sie müssen die Preise um mindestens 50% reduzieren. Und dann ist die Stiftung bereit, einzusteigen. Und am Anfang war es erst nur ein einziger Hersteller. Es war damals ein Philips-Gerät, welches über Leerdal zum damaligen Zeitpunkt in den deutschen Markt kam, also vertriebstechnisch. Und die waren, wenn man so will, damals die Nummer 3 im Ranking, was die Verkaufszahlen angingen. Und das waren die einzigen, die gesagt haben, wir halbieren den Preis. Alle anderen haben gesagt, wenn das bei euch nicht klappt, dann sind die Preise dauerhaft ruiniert. Das können wir uns nicht leisten. Weil sie hatten einfach das Problem, da mussten Vertriebshändler von München nach Hamburg fahren, in der Hoffnung, sie verkaufen jetzt mal ein Gerät oder sie verkaufen auch keins. Und vielerlei sind sie eben immer, ich sag mal, unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren. Das heißt, da war eine extrem hohe Vertriebsakquise in diesen ganzen Preisen drin. Und naja, gut. Und die ersten 1.500 Geräte hat mein Vater nicht in 12 Monaten, sondern in sagenhaft 6 Wochen schon abgenommen. Wow. Und damit sind dann alle ganz schnell eingestiegen und haben alle ihre Preise reduziert. Und die Preisreduzierung, weil das war die Vorgabe, muss immer an den Endkunden durchgegeben werden. Und wir als Stiftung haben dann eben auch, also vor allen Dingen, wenn man sich dann vorstellt, mein Vater hatte damals dann gesagt, er nimmt in 3 Jahren insgesamt 4.500 Geräte ab. Das war die andere Garantieerklärung. Und in den 3 Jahren waren es am Ende dann 15.000 Geräte, die die Stiftung tatsächlich gekauft hat und vor allen Dingen den Landkreisen mit übergeben hat, also den Hilfsorganisationen in Landkreisen mit der Aufgabe, hier habt ihr erstmal ein Laiengerät, damit ihr wisst, was das ist, und hier noch ein Trainergerät, und wir verpflichten euch, ihr müsst in jedem Landkreis jeden Monat irgendwie 20 Leute an einem DeFi trainieren und ausbilden, damit man das ganze Thema in Gang bekommt. Und da ist mein Vater im Jahre 2001 und 2002 wirklich durch alle Landkreise, durch ganz Deutschland gefahren und hat die Geräte mit übergeben. Und so kam das mehr und mehr damals dann auch in Gang. Also die Stiftung hat bis heute auch insgesamt über 75.000 AED-Geräte in Deutschland in Verkehr gebracht. Mittlerweile ist es aber so en vogue, dass wir sagen, wir können uns eigentlich aus dem Segment so ein bisschen rausnehmen. Uns braucht es jetzt nicht mehr zwingend für die Geräte in Verkehr bringen, aber uns braucht es weiterhin, um das ganze Thema eben anzuleiten. Und jetzt kommt eben der Punkt, weil Sie gefragt haben, was war für mich der All-In-Gedanke. Ja, ich habe mir einfach auch vor 3 und dann nochmal intensiv vor 2 Jahren unsere Ausgaben angeguckt. Mit wie viel Geld investieren wir eigentlich die ganze Zeit, um die Bevölkerung zu animieren? Und wir haben da jedes Jahr mehrere Millionen reingegeben. Und dann habe ich einfach gesagt, so, und das ist einfach im Verhältnis zu dem, was wir tatsächlich erreichen, also die Durchdringungsquote in Deutschland, steigt einfach nicht wirklich richtig im Verhältnis der skandinavischen Länder, dann ist es doch unterm Strich fast sinnvoller. Wir ziehen uns aus diesem Segment völlig zurück und investieren unsere Gelder in andere sinnvolle, ich sag mal, medizinische Entwicklungen und dergleichen, weil wir haben ja ein großes Portfolio bei uns in der Stiftung. Da freuen sich die anderen Projekte ganz sicher, wenn sie etwas mehr Budget hätten als bisher. Also daran würde es sicherlich nicht mangeln. Aber weil das Thema für mich nach wie vor und auch damals ja meinem Vater, und ihm fühle ich mich ja auch nach wie vor verpflichtet und der Gesamtidee, so wichtig war, ich sagte, okay, lasst uns jetzt einmal, und der Begriff ist richtig gewählt, mit All-In gehen. Wir setzen jetzt ganz viel auf diese Karte mit dem DFB. Wir versuchen jetzt den höchstmöglichsten Verbreitungsgrad zu erreichen, zumindest in der Kommunikation. Und das ist in Deutschland der Fußball. Der erreicht einfach alle Schichten in dieser Republik. Nichts zieht die Menschen mehr an als den Fußball in Deutschland. Und wenn das nicht funktioniert und wird über den Hebel Fußball jetzt nicht die Bevölkerung tatsächlich verstärkt an dieses Thema heranbekommen, dann werde ich auch, oder bin ich bereit, die Entscheidung zu treffen, dass die Stiftung sich generell aus diesem Segment herausnimmt, es runterfährt und wir uns dann tatsächlich auf andere Themenfelder konzentrieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und deshalb dieser All-In-Gedanke und dementsprechend diese Kooperation. Also wir sind gedanklich auf die nächsten 2 Jahre jetzt voll ausgerichtet, um einfach zu sehen, was können wir in den nächsten 2 Jahren mit der Unterstützung des DFBs, und da werden jetzt sicherlich auch noch andere Organisationen oder Verbände auch aus dem Sportbereich sich sicherlich nochmal mit anschließen, um dieses Thema jetzt wirklich auf die Spitze der Wahrnehmung zu treiben. Wenn uns das gelingt, dann bleiben wir auch dabei, weil dann haben wir ja auch was erreicht. Aber wenn es diesmal wieder nicht klappt, trotz dieser vielen Anstrengungen, dann kann es sein, dass wir in 2 Jahren sagen, wir orientieren uns dann doch lieber auf andere wichtige Entwicklungen, die es in der Notfallmedizin braucht, wo auch viele sagen, da sollten wir uns noch mal stärker mit engagieren. Die Option ist tatsächlich nach wie vor da, aber ich habe die Hoffnung, wir sind erfolgreich.
Ja, und diese Hoffnung wird zumindest im Vorfeld belegt und begründet durch eine wirklich großartige Rückmeldungen von Vereinen, von vielen, die sehr interessiert sind in diese Kampagne, die ja noch nicht mal in dem großen Rahmen des DFB-Pokalfinales läuft, nur schon hier und da sichtbar sind über soziale Medien, sehr positiv aufnehmen. Herr Stelger, was wünschen Sie sich? Es werden ja viele Tausend im Stadion, 75.000 im Berliner Olympiastadion und Millionen vor den Fernsehschirmen und auch Millionen wahrscheinlich in Social Media, in Streamingdiensten diese Aktion erleben. Was wünschen Sie sich, dass diese Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen von der Aktion mitnehmen?
In erster Linie wünsche ich mir, dass alle ein tolles Fußballspiel erleben und viel Spaß haben und alle ganz viel Freude haben. Das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Die Leute kommen ja nicht wegen dem Projekt Herzsicher ins Stadion, sondern wegen dem Fußball. Das ist uns schon klar und bewusst. Aber die Hoffnung ist, dass sie zumindest im Bewusstsein für sich im Nachgang, dann eben die Tage nach dem Spiel, sich wieder daran erinnern, da war doch was und das könnte doch gar nicht mal so uninteressant sein. Und dass es eben im Nachgang dieses Spiels und eben auch in den kommenden Monaten insgesamt die Leute sich mehr und mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir haben jetzt auch bei diesem Thema wird der Sender Sky auch eine Doku ausstrahlen, die, beziehungsweise wenn unser Podcast läuft, ist sie bereits ausgestrahlt. Das heißt aber, man findet diese Doku mit Herz des Fußballs tatsächlich bei Sky Q dann in der Mediathek zum Abrufen und kann sie sich dementsprechend dann auch jederzeit nochmal angucken. Kann ich nur hoch empfehlen. Da geht es nämlich wirklich um Herztod im Fußball, wo viele Fußballstars, aber auch Mediziner aus dem Fußballbereich heraus, also das heißt DFB-Mediziner oder auch der Arzt, der damals den Ericsson tatsächlich reanimiert hat, der kommt auch zu Wort. Oder eben auch ein Fußballfan von Union Berlin, der beim Spiel Stuttgart gegen Union Berlin in Stuttgart im Dezember 2024 einen plötzlichen Herztod in der Fankurve erlitten hat, der dort auch reanimiert und defibrilliert wurde und tatsächlich sehr schnell auch wieder aus dem Krankenhaus gesund entlassen werden konnte. Der trifft dort auf seine Retter, die da mit ihm im Block standen, die ihn tatsächlich reanimierten. Und es ist ein sehr emotionaler Film, vor allem Jonas Hector, der diesen Film unter anderem auch produziert hat als ehemaliger Spieler vom 1. FC Köln, der mittlerweile tatsächlich eine Filmproduktionsfirma hat, der persönlich Betroffener von diesem Thema auch ist, der es auch selber erlebt hat im eigenen Umfeld. Der hat eine wirklich hervorragende Doku darüber gebracht. Die kann ich mit ans Herz legen. Und und alles andere werden wir dann sehen, wie sich das weiterentwickelt und dass einfach tatsächlich die Begeisterung, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, es zu einer Volksbewegung wird, zu sagen, hey, hast du dich auch schon mal wieder schulen lassen oder hast du auch noch mal wieder an der Puppe trainiert? Weil nur einmal trainiert reicht nicht aus. Man sollte einfach tatsächlich so alle 2-3 Jahre und wenn es nur 10 Minuten sind, sich wirklich noch mal so eine Puppe schnappen und einfach mal drücken, 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 um in diesen Rhythmus von Staying Alive und vielen anderen Songs, die einfach in diesem 100er-Takt fungieren, das dann dementsprechend nochmal zu verinnerlichen und eben auch nochmal die Maßnahmen zu erkennen. Wie kann ich testen, dass einer den plötzlichen Herztod hat? Also ihn einfach mal am Hals zwicken und kneifen, feststellen, keine Reaktion, keine Atmung, dann sofort anfangen, gar nicht weiter nachdenken, sofort anfangen, drücken, drücken, drücken und den nicht in die stabile Seitenlage zu legen und zu warten, bis der Rettungsdienst kommt, weil dann ist er einfach tot. Sondern dass das einfach so ein bisschen mehr verinnerlicht wird und dass das in den kommenden, ich sage jetzt beim bewusst trotzdem Jahren, sich ganz, ganz breit in der Bevölkerung niederschlägt. Und wenn uns das gelingt, mit Hilfe des erfreulichen Sports Fußball in dieser Kombination, weil das ist uns auch wichtig, wir wollen das ganze Thema raus aus dieser Dramatik und Tod und furchtbar und Leiden. Nein, wir wollen das ganze Thema auch in den Schulungen mit mehr Freude und Spaß, mit wow, ich kann Leben retten, damit kann vielen geholfen werden und man kann was richtig Tolles erreichen. Das sollte im Vordergrund stehen und nicht die Angst. Wir müssen die Angst zur Seite schieben. Da müssen wir raus und das ganze Thema wirklich mit großer Freude in Angriff nehmen.
Und auch ich habe wieder was gelernt, denn in den Hals zwicken. Ich habe mich immer gefragt, wenn es heißt, prüfen, ob derjenige lebt oder noch atmet, wie man das denn tatsächlich macht. Klar, man sieht immer diese Beispiele. Die Profilierten in Filmen haben immer einen Spiegel dabei und guckt, ob der beschlägt. Aber das ist ja in der Regel seltener Fall, oder dann habe ich mir vorgestellt, höre ich dann oder gucke ich mir den Brustkorb an, weil man will ja tatsächlich nicht wirklich eine deutsche Eigenschaft, nichts falsch machen, vor allen Dingen keinem damit im 100er Takt, also 100 Mal pro Minute, den Brustkorb tief eindrücken, der womöglich noch ein gesund schlagendes Herz hat. Also auch das beschäftigt sicherlich viele Menschen, auch wenn sie nicht öffentlich drüber reden. Aber ich gebe das gerne zu und deswegen ist dieser Hinweis zwicken und gucken, ob da was an Reaktion kommt, auch ein wichtiger. Wie kann man überhaupt so eine Herzdruckmassage lernen, Herr Steig? Und wie lange dauert das, das zu verinnerlichen?
Also eigentlich nicht wirklich lange. Also es ist jetzt wirklich keine Rocket Science. Es ist einfach der Druckpunkt auf der Brust, den einfach nochmal kurz zu finden.
Der ja nicht über dem, wie viele denken, links irgendwo liegt, sondern inmitten.
Genau, also das heißt dann Brustbein geht im Prinzip 5 Zentimeter tief eindrücken und da muss man dann schon ein bisschen Kraft mit aufwenden und viele haben dann immer Angst mit diesem Thema, sie brechen dem die Rippen und das könnte gefährlich werden. Na, wenn sie es richtig gut machen, dann brechen sie ihm auch die Rippen und zwar dann haben sie eigentlich eher das Signal, ich bin richtig gut dabei, ich bin auf einem guten Weg, wobei sie brechen nicht jedes Mal. Also es kommt immer auf die Statur der Person an, beziehungsweise auch den Knochenbau der jeweiligen Person. Aber es ist vollkommen nichts Ungewöhnliches, wenn die brechen. Und es ist auch in dem Moment harmlos. Die Rippen machen da definitiv nichts kaputt. Und lieber habe ich gebrochene Rippen, als dass ich gar nicht am Leben bin. Also das ist, also der Betroffene wird ihn nicht böse sein, wenn sie ihm die Rippen gebrochen haben beim Versuch, ihm das Leben zu retten. Und das sind aber solche Hintergedanken, die stoßen und treffen wir immer wieder. Und das müssen wir einfach den Leuten beibringen, zu sagen, vergesst das. Und ich sage immer, eigentlich kann man es auch wirklich in 10 Minuten schon lernen. Wir machen trotzdem die ganzen Kurse so auf 30, 45, maximal 60 Minuten. Denn alles, was Sie über die 60 Minuten hinaus den Menschen versuchen beizubringen, kommen Sie nur wieder in die Schleife, dass dann das Angstpotenzial, was falsch zu machen, eher wieder gesteigert wird. Und deshalb propagieren wir tatsächlich schon seit 25 Jahren das ganze Training und Ausbildung, vor allen Dingen dann auch die Anwendung eines AED-Geräts, die ja ganz simpel ist, wo wir den Leuten auch hier die Scheu versuchen wegzunehmen und sie auch zu sensibilisieren, wo gibt's die Geräte eigentlich, wo kann ich die kennen, mit welchen Schilderhinweisen sind die markiert, damit ich auch in dem Fall reagieren kann, um so ein Gerät zu holen, weil mit so einem Gerät können sie auch gar nichts falsch machen, sie schalten es ein, im Gegenteil, es ist sogar ihre Unterstützung und Hilfe, wenn sie es einschalten, fängt es sofort an zu reden und es führt sie durch den gesamten Prozess durch, inklusive auch der Reanimation. Das heißt, die Stimme redet und redet permanent auf sie ein und das Gerät analysiert aber auch immer gleichzeitig, was gerade mit dem Patienten tatsächlich passiert. Also das heißt, ob jetzt momentan die Reanimation weitergeführt werden soll oder ob jetzt defibrilliert werden soll und dergleichen. Das sagt Ihnen im Prinzip tatsächlich das Gerät. Das heißt, und da ist es auch völlig unabhängig, welcher Hersteller es am Ende ist. Vom Prinzip her funktionieren sie alle identisch. Sie haben alle die gleichen Leistungsmerkmale. Und daher ist es einfach tatsächlich gut, wenn es sowas gibt. Wenn es keines gibt, bleibt einfach wichtig, drücken, 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 drücken und bis der Rettungsdienst kommt, in der Hoffnung, dass es dann auch tatsächlich so weit funktioniert, dass der Rettungsdienst dann gut übernehmen kann. Aber wenn Sie nicht drücken, dann braucht der Rettungsdienst auch gar nicht mehr kommen, weil das ist auch ein Fakt. Der Rettungsdienst kommt beim plötzlichen Herztod grundsätzlich zu spät. Das ist keine Kritik an den Rettungsdienst, sondern Sie müssen sich einfach vor Augen führen, dass Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit pro Minute grundsätzlich um 10% sinkt. Das heißt, wenn schon 5 Minuten vorbei sind und 5 Minuten ist einfach nichts am Ende des Tages. Und da reden wir ja von der Gesamtzeit. Also das heißt, da ist ja die Telefonzeit der Notrufzentrale mit Absetzen des Notrufs alles schon eingerechnet. Da haben Sie schon nur noch 50% Überlebenschance. Deshalb ist es so wichtig, sofort drücken, 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 drücken. Das steht im Vordergrund, nichts anderes. Und ich muss auch zugeben, bevor ich jetzt hier 3 Minuten nach einem Defi suche, nein, lassen Sie das, fangen Sie dann lieber nur mit dem Drücken an. Nur wenn eine zweite Person da ist, die kann dann gucken, ob es irgendwo in der Umgebung ein Defi gibt, um den dann eben zu bringen. Aber wenn man alleine ist, bleiben Sie beim Patienten, setzen Sie den Notruf als erstes ab und mit dem Notruf absetzen einfach drücken, drücken, drücken. Also wenn Sie richtig gut sind, ist es sogar so gut, dass Sie, während Sie telefonieren, weiterhin drücken, weil wie gesagt, das ist das Allerwichtigste und Entscheidendste.
Und nehmen wir an, Rückkehrersteiger und jemand bringt mir dann den Defi, höre ich dann mit dem Drücken auf und setze den Defi ein oder drücke ich weiter?
Nein, also Sie drücken eigentlich die ganze Zeit weiter. Wo Sie mal kurz aufhören müssen, ist natürlich, wenn Sie die Klebeelektroden am Oberkörper anbringen und das Gerät einschalten, dann fängt auch das Gerät an, dass Sie ganz kurz eine Analyse fahren und für die Analyse, die dauert nur ein paar Sekunden, kann dann auch nicht gedrückt werden, weil das Gerät muss ja feststellen, was passiert gerade mit dem Herz. Und wenn Sie drücken, dann haben Sie im Prinzip eine Kontraktion des Herzens und dann hätten Sie eine Fehlinterpretation in dem Moment. Deshalb sagt aber auch das Gerät, bitte vom Patienten fernbleiben oder wegbleiben. Also auch selbst die Anweisung kommt vom Gerät. Und dann kommt die direkte Anweisung, beginnen Sie mit der Herzdruckmassage und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Großartige Sportler, das haben Sie erwähnt, Herr Steiger, machen mit. Johannes Hector, auch jemand wie Julia Simic, die in der Doku zu sehen ist, die ja bei Sky moderiert, die eine großartige Fußballspielerin war, bei Eintracht Frankfurt im Trainerstab ist und viele andere mehr, unter anderem auch die Mannschaften des VfB Stuttgart und von Arminia Bielefeld, also die beiden Pokalfinalteilnehmer, haben auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen etwas zu dieser großartigen Aktion gemacht und unterstützen das aus großer Überzeugung, worüber Sie sich sicherlich sehr freuen. Freuen Sie sich, dass der Fußball so führend dabei ist jetzt nach den vielen Jahren und diese ganze Aktion so zu diesem Event unterstützt?
Ja, freut uns natürlich, weil wir merken vor allen Dingen, dass es da tatsächlich doch eine andere Betrachtungsweise bereits gibt, weil viele Spieler haben es doch irgendwo schon auf dem Platz erlebt und haben vor allen Dingen dann auch andere Situationen nochmal im Kopf und das trifft die Spieler natürlich schon auch, weil da sind die dichter dran in dem Moment als andere Menschen. Und deshalb haben die da eine gewisse Sensibilisierung, noch eine viel höhere Sensibilisierung. Das hat mich am meisten bislang überrascht, kommt aus der ganzen Schiedsrichterzunft heraus. Also die Schiedsrichter, die sind hier sehr, sehr massiv positiv eingestellt, wollen diese ganzen Schulungen und Trainings haben. An der Stelle darf ich auch gleich noch erwähnen, also die Schiedsrichter setzen auch nochmal ein besonderes Zeichen beim Pokalfinale. Die laufen im Sondertrikot auf, denn die haben dann auf der Brust ein großes Herz drauf, welches dann um das Logo des DFBs herumgeht, um einfach auch als Schiedsrichter nochmal zu signalisieren, wie sie dieses Thema hier mit unterstützen und sie sich auch hier für dieses Thema mit einsetzen. Und Sie haben es erwähnt, dass wir jetzt schon die Spieler von Bielefeld und vom VfB Stuttgart mit am Start haben, wo Social-Media-Beiträge generiert werden. Die Mannschaft von Bielefeld hat sich auch generell ausbilden und trainieren lassen. Die gehen damit oder haben auch nochmal eigene Schulungen, auch für Dritte oder normale Fans mit angeboten. Das ist gerade in der letzten Woche schon tatsächlich mitgelaufen. Und ist eigentlich wirklich soweit auch alles erfolgreich, weil auch die Kommunikation bereits anfängt zu starten. Und es wird sich dann eben im Laufe der Zeit mit dem DFB das Ganze auch auf die Nationalmannschaft weiter ausbreiten. Wir werden aktive ehemalige Nationalspieler haben, die sich sicherlich jetzt auch nochmal in den Social Medias mit einzelnen Aufrufaktionen an dieser Aktion beteiligen. Und wir hoffen, dass wir dann darüber hinaus auch noch tatsächlich ganze Unternehmen dazu bekommen, sich in ähnlicher Form einzubringen und das Ganze auch noch mit in die Kommunikation aufzunehmen. Und vor allen Dingen, jeder kann sich ausbilden lassen. Das heißt, die ganzen Supermarktketten mit ihren Filialmitarbeitern und ganze Unternehmen, Handwerksbetriebe, Bäckereien, Metzgereien und dergleichen, alle können hier mitmachen und ein Team im sogenannten Team herzsicher werden. Das ist die eigentliche Zielsetzung. Und wenn uns das gelingt, dass wir hier wirklich so eine Welle bekommen und jeder will hier mitmachen, das wäre großartig und daran arbeiten wir. Und ich bin aber mittlerweile, Sie haben es erwähnt, wir haben jetzt schon im Vorfeld des DFB-Pokals eine erste Aktion gestartet, um einfach nochmal vorrangig bei Sportvereinen nachzuhaken, wie dann die Resonanz ist, wie man auf dieses Thema einsteigt. Und ich will es jetzt noch nicht gleich verraten, wir werden es in den nächsten Tagen verkünden, wie viele Vereine jetzt schon proaktiv auch unter dem Signet des DFBs sich direkt bereit erklärt haben zu sagen, nein, wir und unsere Mitglieder lassen uns hier ausbilden und trainieren. Ich kann nur sagen, es ist eine irre Zahl geworden, jetzt schon innerhalb von wenigen Wochen im ersten Rücklauf. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Damit sind wir jetzt schon weit über allen Erwartungen hinaus. Und ich lasse mich noch überraschen, wenn die Aktion dann richtig offiziell startet, wie dann die Resonanz ist. Deshalb bin ich auch so positiv, ich sag mal, am Start und glaube fest daran, dass hier tatsächlich mit dem DFB und wahrscheinlich auch in Zukunft noch mit weiteren Sportverbänden und Einrichtungen das Thema wirklich jetzt auf ein Niveau hochgehoben wird, wo es in Deutschland zumindest noch nie vorher war.
Herr Steiger, wir gratulieren jetzt schon, großartige Aktion, und drücken die Daumen für einen Verein, der Ihnen besonders nah ist, aber vielleicht auch für den anderen, für den Underdog fürs Finale, aber vor allen Dingen für eine großartige Aktion, die Sie und die Bernsteiger Stiftung auf den Weg gebracht haben, gemeinsam mit der Herzstiftung und mit dem DFB. Freuen uns auf all das, was zum Finale und nach dem Finale kommt, und ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Ender.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.